Phoenix persönlich.
In dieser Plasmakugel wird deutlich, wie viel Energie zum Beispiel Blitze in der Natur verursachen. Und wir brauchen alle Energie, denn, das will ich jetzt besprechen mit dem Physiker Harald Lesch, wir sind so ganz schön in einer knappen Situation, was die Energie anbetrifft. Wie kommen wir da wieder raus?
Tja, wenn ich das wüsste. Also erstmal, glaube ich, muss man sich darüber im Klaren sein, dass wir schon auf einem energetisch sehr hohen Niveau leben. Man kann das mal so vergleichen, wenn wir uns mal in einem Fitnesscenter auf so ein Fahrrad setzen würden und würden 10 Stunden lang 100 Watt treten, hätten wir 1 Kilowattstunde an Energie umgesetzt. Wir verbrauchen aber beide, wenn man mal die Gesamtmenge, die Deutschland an Energie so braucht und durch die Zahl der Tage im Jahr und durch die Menschen, sagen wir mal 80 Millionen teilen, verbrauchen wir so mehr als 100 Kilowattstunden. Das heißt, während wir hier stehen, sind 99 andere sozusagen auf den Ergometern unterwegs und setzen für uns Energie. Das heißt, wir haben einfach einen unglaublich hohen Energiebedarf. Warum? Weil bis jetzt Energie so billig war. Für eine Kilowattstunde, was bezahlen wir denn? Ein paar Cent oder 10 Cent, vielleicht 30 Cent. Das heißt, wir haben uns auch noch gar nicht, wir sind das gar nicht gewöhnt, dass wir für Energie ist immer da. Und das ist gewissermaßen das Märchen der Moderne, dass Energie immer zur Verfügung steht. Wir können damit alles Mögliche tun. Und aktuell erleben wir jetzt zum ersten Mal, wie sowohl ökonomische, also wirtschaftliche, als auch eben tatsächliche Randbedingungen dazu führen, dass weniger davon zur Verfügung steht. Denn meistens produzieren wir oder setzen wir Energie frei mit Kohle, Öl und Gas. Oder mit Kernkraftwerken, dass die neuen, die erneuerbaren Energien eben nichts verbrauchen, sondern Energie umsetzen, die von der Sonne kommt oder vom Wind und so weiter, das ist für uns eine ganz neue Situation. Und wir sind gerade in der Übergangsphase und wie es so ist in Übergangsphasen, da gibt es ganz verschiedene Wege und aktuell sieht es so aus, als wenn diese fossilen Ressourcen uns ganz gewaltige Probleme machen. Ja.
Wir haben eine neue Bundesregierung. Diese neue Bundesregierung sagt, wir brauchen diese Transformation hin zur alternativen Energie.
Ja.
Nicht nur deswegen, weil Öl, Gas, all das ja endlich ist und auf der anderen Seite eben auch für das Klima schädlich ist.
Ja.
Da muss was passieren. Und wir sind, deswegen sagte ich Engpass, wir sind in einer Situation, in der ganz viele Länder ja erst einmal auf unsere Stufe kommen wollen. Die wollen ganz, ganz viel Energie, um ihre Wirtschaft anzutreiben und den Menschen ein Leben zu ermöglichen, was besser ist als das, was sie im Augenblick leben. Das kann doch so nicht funktionieren.
Das wird außerordentlich schwierig. Es wird für uns bedeuten, also wenn man es ganz offen rechnet, richtig hart rechnet, dass für uns bedeuten, dass wir unseren Energieverbrauch in den industrialisierten Ländern um 50% reduzieren. Runter mit allem. Das ist das eine. Denn man muss tatsächlich Energie und Klima immer zusammendenken. Wenn die anderen ihren Energieverbrauch hochheben, und das werden sie vor allen Dingen zunächst einmal eben leider nicht mit Erneuerbaren tun, dann wird der CO2-Ausstoß, den wir dringend verhindern müssen, trotzdem noch weiter ansteigen. Das heißt, die Industrienationen müssen runter mit der Energie, wenn die anderen Nationen hoch wollen. Oder den Industrienationen gelingt es, die Technologien für erneuerbare Energien so anzubieten, dass die Länder auf den Kontinenten wie Afrika oder in Asien und in Südamerika diese Schwelle der fossilen Ressourcen völlig überspringen und direkt in die Erneuerbaren reingehen. Und das ist die eigentliche Frage. Schaffen es die industrialisierten Länder, ihre Technologie in ihrem eigenen Land so weit zu entwickeln, dass sie sie gut, wenn nicht verkaufen, dann vielleicht sogar verschenken können?
Nun ist das ja auch ein politisches Problem. Ich muss ja dem Verbraucher auf der einen Seite Energie möglich machen, die er noch bezahlen kann.
Ja.
Und auf der anderen Seite muss ich diese Transformation antreiben, die schwierig genug ist. Jetzt haben wir eine Diskussion auf europäischer Ebene. Wie ist das eigentlich mit Gas? Wie ist das eigentlich mit der Atomenergie?
Ja.
Machen wir in Deutschland einen Fehler, wenn wir sagen, wir müssen die Atomkraftwerke abschalten? Wir machen das auch bei der Kohle und fragen uns jetzt, wie kriegen wir das mit dem Energiezustrom überhaupt hin?
Na, das scheint ja zunächst einmal scheint es ja kein Problem zu sein. Wir haben jetzt am Anfang des Jahres 3 Kernkraftwerke abgeschaltet. Haben Sie was gemerkt? Ich habe nichts gemerkt.
Wahrscheinlich kam aber jetzt der Strom aus Frankreich.
Nicht notwendigerweise. Er kam irgendwoher aus dem europäischen Netz. Die Franzosen haben im Gegenteil 15 ihrer Kernreaktoren kurz vor Weihnachten abgeschaltet und haben damit für ein Riesenproblem am europäischen Strommarkt gesorgt, weil die auf einmal 10 Gigawatt an Leistung zusätzlich brauchten, die sie selber nicht mehr bereitgestellt haben.
Aber haben wir da nicht im Zweifel das Problem, dass wir sagen, wir wollen aus der Atomenergie raus, wir wollen keine Kohle mehr verfeuern, aber wir nehmen jetzt von den Kohlekraftwerken in Polen etwas auf dem europäischen Energiemarkt?
Na, Ja, das ist also der Strommarkt ist eine außerordentlich komplizierte Angelegenheit, wo ja sehr, sehr viele Quellen da sind. Zunächst einmal haben wir in Deutschland schon einen Anteil bei den Erneuerbaren, der liegt bei 40-45%, was den Stromanteil betrifft. Wenn wir die Gesamtenergie anschauen, sieht es ganz anders aus, da sind es weniger als 17%. Aber beim Strom sind wir richtig gut. Das heißt, wir haben die Hälfte des Stromes, den wir momentan produzieren, läuft aus den Erneuerbaren. Wir haben Gaskraftwerke, wir haben nach wie vor Kohlekraftwerke. Und natürlich kann man sich die Frage stellen, aber das ist irgendwie vergossene Milch, wäre es 2011 nicht besser gewesen, statt zu sagen, wir steigen aus der Kernkraft aus, wir steigen aus der entsprechenden Kohle aus, weil das für das Klima natürlich einen ganz anderen Effekt gehabt hätte. Aber die Sache ist gelaufen. Die Unternehmen in Deutschland sagen, es wird keine Kernkraftwerke mehr geben. Also müssen wir uns der Tatsache stellen, wie kriegen wir das Stromnetz so stabil, dass es weiterhin für uns alle eben mit zu vernünftigen Preisen Energie darstellt. Energie präsentiert. Das ist natürlich ein ziemlicher Aufwand, so ein Steuerungs- und Kontrollaufwand, der ist enorm. Der wird aber geleistet. Und gerade diese drei Kernkraftwerke, die abgeschaltet worden sind am Anfang des Jahres, es gab überhaupt kein Problem, weil es ist genügend Strom da. Deutschland exportiert ja immer noch im Laufe des Jahres jede Menge elektrischen Strom, weil wir eigentlich sogar eine Überkapazität besitzen. Die Zukunft wird natürlich so sein, wir brauchen eine Brückentechnologie für diese sogenannte Grundlast.
Wer da Gas was? Also natürlich, wir haben bei Gas CO2-Ausstoß, der ist halb so hoch wie bei Kohle.
Der ist halb so hoch. Das Allerwichtigste allerdings ist, dass eben die Gaskraftwerke eine anschlussfähige Technologie darstellen. Wenn wir mehr erneuerbaren Strom haben, können wir aus dem erneuerbaren Strom Wasserstoff machen. Und mit dem können wir die Gaskraftwerke betreiben. Kernkraft hingegen ist in dieser Hinsicht eine Sackgassentechnologie, weil sie für den allgemeinen Nachhaltigkeitsbegriff natürlich eine Katastrophe darstellt, weil sie unglaubliche Ewigkeitskosten erzeugt. Wir sehen, in Deutschland hat sich die Energieunternehmen aus der Endlagerungsproblematik mit 24 Milliarden rausgekauft. Die haben dafür bezahlt. Was wird auf die zukünftigen Generationen in Deutschland zukommen? Möglicherweise etwas, was von zwischen 100 und 170 Milliarden. Die Bundesanstalt für die Sicherung der Endlagerung ist da recht vage, aber es wird um einen dreistelligen Milliardenbetrag gehen, wenn es um Endlager geht. Und davon spricht man nicht. Wenn ich daran denke, dass die Europäische Kommission einen Vorschlag macht, die Kernkraft zu einer nachhaltigen Energiequelle zu erzielen, dann muss ich natürlich sagen, dann hat die einen sehr sportlichen Nachhaltigkeitsbegriff.
Aber das heißt ja auch, das ist ja nicht nur ein Energieproblem, sondern auch ein politisches Problem,
unbedingt,
ein strategisches Problem.
Ja,
wir haben, weil Sie gerade auch Gas angesprochen haben, im Zusammenhang mit der Gaspipeline Nord Stream 2 zum Beispiel eine wirklich massive politische Problematik, weil wir nicht hier hingehen können, machen Loch in die Erde und haben plötzlich Gas, sondern wir müssen das hier irgendwo hinbekommen.
Genau. Ja.
Und dann geht es direkt um schwierige strategische politische Probleme. Mhm. Was Energie anbetrifft, ist auch immer ein strategisches Problem.
Immer. Also es ist schon immer. Energie ist immer ein strategisches Problem. Viele Kriege sind geführt worden wegen der Ölvorkommen im Nahen und Mittleren Osten. Und man muss sich natürlich, weil es ist ganz klar, Energie ist, also in der Physik heißt es so schön, Energie ist eine Größe, die Fähigkeit, Arbeit zu leisten, bestimmt. Also wenn ich was machen will, brauche ich irgendeine Energiequelle. Und ich will jetzt hier keine Geschichte der Energieverteilung sehen, aber wir wissen natürlich, Öl war der dominante Stoff des 20. Jahrhunderts. Er hat die Moderne angetrieben. Dann haben wir festgestellt, mit Öl, Kohle und Gas kommen wir nicht weiter. Wir brauchen was anderes. Und Gott sei Dank hat man ja mit den Erneuerbaren es mit Technologien zu tun, die von der grundsätzlichen Dimension her so einfach sind, dass wir sie überall auf dem Globus hinstellen können. Windräder, ich sage immer, Wind gab es schon vor den Windrädern. Man hätte sich in den 50er Jahren in Deutschland zum Beispiel auch statt für die Kernkraft, für die Windkraft entscheiden können.
Aber man stelle sich mal vor, was das für eine Entscheidung gewesen wäre. Aber wenn Sie Windkraft ansprechen, da haben wir die Forderung des neuen Wirtschafts- und Klimapolitikers,
ja.
Und Ministers, ja. Habeck, der sagt, wir müssen zum Beispiel mit Bayern mal reden, die Abstände der Windkraftanlagen.
Ja.
Das ist auch wieder ein innenpolitisch massives Problem.
Ja.
Gucken wir mal ein klein bisschen in die Zukunft, gehen mal hier rüber.
Ja.
Denn wir sind ja hier im Institut für Plasmaphysik.
Genau.
Das heißt, es geht hier um etwas, was vielleicht die Energie der Zukunft sein könnte,
nämlich
die Kernfusion. Was können wir hier an diesem netten Gerät sehen?
Naja, was wir hier sehen, ist im Prinzip ein davonlaufendes Plasma. Und ein Plasma ist zunächst einmal ein ionisiertes Gas.
Mhm.
Also wir stehen jetzt hier, atmen Atemluft ein. Da gibt es ein paar ganz wenige geladene Teilchen, aber das ist ansonsten neutrales Gas. Wenn wir das jetzt aufteilen in Elektronen und Ionen, also die Elektronen sind negativ geladen, die Ionen sind positiv geladen, dann kann man damit so ein Ding erzeugen wie ein elektrischer Strom, der kann fließen. Und der elektrische Strom Strom erzeugt ein Magnetfeld und das Magnetfeld verbietet den Teilchen sozusagen ganz sich frei zu bewegen und deswegen hat man immer wieder solche zylinderförmigen Strukturen. Das ist also, da fließt ein Strom, da bewegen sich Ladungen und darum, drumherum liegt das Magnetfeld. Und das ist die große Chance, ein Prozess, der eigentlich nur für Sterne bestimmt ist, nämlich der Fusionsprozess, die Verschmelzung von kleinen Atomkernen zu größeren, also von Wasserstoff zu Helium, in einer magnetischen Einschlusskammer praktisch im Labor nachzubauen. Das ist der große Traum der Kernfusion. Und alles, was wir hier so sehen an Anlageteilen, hat immer was damit zu tun, dass man in einem solchen Ring versucht, ein Gas, ein Plasma, das 100 Millionen Grad heiß ist, zusammenzuhalten und dabei die Kerne dazu zu bringen, miteinander zu verschmelzen. Schlussendlich, mehr Energie soll frei werden, als ich reinstecke, um diese Anlage zu betreiben.
Also das sollen ungefähr mal 10-mal mehr Energie sein, als die ich reinstecke. Ja. Das ist aber leider ziemlich kompliziert und für den Naturwissenschaftler andererseits auch faszinierend, weil das, was hier quasi auf der Erde möglicherweise funktionieren könnte, irgendwann mal, das funktioniert die ganze Zeit auf der Sonne.
In den Sternen ist es ganz einfach, die haben einfach so viel Masse und so viel Druck da drauf, dass die Atomkerne im Inneren tatsächlich dazu zwingen, miteinander zu fusionieren. Allerdings mit einer relativ geringen Effizienz. In der Sonne wird nur ein Zusammenstoß von einer Trillion, also von 10 hoch 18 Zusammenstößen, ist tatsächlich erfolgreich. Aber die Leuchtkraft der Sonne entsteht dann dadurch, dass so viele Teilchen da sind, dass dann immer noch genügend Energie dabei frei wird. Und diese Energie drängt nach außen, drückt praktisch den Stern auseinander. Der Stern hat seine Schwerkraft. Und das können wir auf der Erde alles nicht erzeugen. Wir brauchen hier die Kraft der Magnetfelder, die das Plasma zusammenhält. Und das ist aber zugleich das Problem. Wenn man nämlich das mal so anschaut, wir hätten hier also sowas wie einen Blitz. Wenn wir einen Blitz haben, ganz in der Nähe von einer Metallwand, dann schlägt der Blitz natürlich auf diese Metallwand durch. Das heißt, wir müssen die Wand wegkriegen. Das heißt, wir müssen die Anlagen groß bauen. Und deswegen ist der große Forschungsreaktor ITER, der jetzt in Südfrankreich gebaut wird, das ist der erste Reaktor, von dem wir ausgehen, dass er tatsächlich mehr Energie freisetzen wird, als wir reinstecken müssen. Aber es ist ein Forschungsreaktor, denn es gibt immer noch Forschungsfragen, die nicht geklärt sind. Wir können noch keine Anlage bauen, die wir sozusagen in die technologische Phase gebracht haben, wo wir einfach sagen können, das funktioniert ganz automatisch, so wie wir beide zum Beispiel unsere Autos benutzen. Die Autos sind längst in einer technologischen Ingenieurphase. Und das können wir bei der Kernfusion leider noch nicht, aber in 20 bis 25 Jahren wird es soweit sein.
Könnte das sein? Wir müssen noch mal über Kernfusion sprechen, weil das die Energie der Zukunft sein könnte, zumindest eine der zentralen Energiequellen der Zukunft. Und dazu gehen wir hier noch mal ein Stück weg.
Ja.
Tokamak heißt sozusagen der Nukleus, das allererste Experiment von 1973. Was war denn eigentlich die Idee? Wir sind ja bei der Kernfusion, also eigentlich eine Art von Abbild dessen, was in der Natur stattfindet.
Ja, was die Natur eben kann in den Sternen, ist aufgrund der eigenen Gravitation den Druck auf die Materie so zu erhöhen, dass die Atomkerne tatsächlich dort miteinander verschmelzen. Wir haben diese Schwere nicht, wir haben diese Masse nicht, die man dazu braucht, denn die Sonne zum Beispiel ist 333.000 Mal schwerer als die Erde, also das würde man gar nicht hinkriegen. Also was wir brauchen, ist eine Kraft, die diese geladenen Teilchen zusammenhält, und da war die Idee relativ früh in den 50er Jahren schon, vor allen Dingen in der Sowjetunion entwickelt, die toroidale Kammer. Der Tokamak ist ein Ausdruck für eine toroidale Kammer. Sieht aus wie ein Donut, wenn man es mal so will. Und da drin ist das Plasma eingesperrt. Und das wäre halt schön, wenn das Plasma so lange da drin bliebe, man sieht es hier, wenn es so lange in der Kammer bliebe, dass sich dann leichte Atomkerne miteinander verschmelzen. Und jetzt scheinen wir tatsächlich an dem Punkt angekommen zu sein mit dem neuen großen Reaktor ITER. Der wird der erste Reaktor sein, wo all diese Probleme zumindest gelöst sein können, wo wir sie lösen können. Und damit haben wir zum ersten Mal einen richtigen Forschungsreaktor, wo mehr Energie rauskommen wird, als wir reinstecken.
Wir können drüben mal uns anschauen, Bilder und auch ein Modell von ITER. Das heißt aber, wir sind da wieder in einer Größenordnung eines großen, sehr großen Kraftwerks.
Sehr, sehr, sehr großen Anlage.
In Südfrankreich steht der. Ja. Und man sagt ja immer, Sie haben es gerade schon erwähnt, das geht dann in den nächsten Jahren los. Aber es sind enorme Verzögerungen dabei. Ja. Interessant ist, dass es ja eine sehr internationale Gemeinschaft ist, die dieser Forschung nachgeht. Interessanterweise auch China, Russland, USA, Europa zusammen, was ja eigentlich ein gutes Zeichen ist.
Unbedingt. Ich meine, Das ist eigentlich so ein so gutes Zeichen, dass man viel, viel häufiger darüber reden müsste. ITER ist eine dieser großen wissenschaftlichen Projekte, wo die ganze Menschheit zusammenarbeitet. Und anstatt das ständig zu feiern und eigentlich jeden Abend bei jeder Nachricht nochmal zu sagen, Mensch, die arbeiten da zusammen, sprechen wir viel, viel häufiger über die Konflikte. Denn genau solche Projekte sind ja auch Anlass dazu, dass Menschen, dass Länder, dass auch politische Systeme sich wieder neu kennenlernen und auf diese Art und Weise merken, Mensch, wenn wir was zusammen machen, das ist ja viel, viel vernünftiger, als wenn wir sozusagen auf Konflikt aus sind.
Aber es könnte ja zwei Gründe geben. Einmal ist es unglaublich teuer.
Ja.
Das heißt, das kann eine Nation gar nicht alleine machen. Und zum Zweiten, der Druck ist enorm groß. Wir haben darüber gesprochen, die Energie muss zur Verfügung stehen. Wir brauchen immer mehr Energie auf der Erde. Und irgendwann muss das funktionieren, sonst haben wir ein Problem.
Wir müssen ja sehen, die Transformation, von der wir vorhin gesprochen haben, ist ja vor allen Dingen eine Transformation hin, alle möglichen Energieformen in eine übergehen zu lassen, nämlich in elektrische Energie. Also wir wollen keine fossilen Ressourcen mehr. Wir wollen möglichst auch keine Eingriffe mehr in die Landschaften haben. Wir wollen, wenn es nur irgendwie geht, alles in Form von elektrischer Energie haben. Toll wären große Anlagen in der Wüste und so weiter, einfach um die Sonnenenergie zu benutzen und so weiter. Aber am Ende geht es darum, tatsächlich alle Energiebereiche komplett zu elektrifizieren. Unsere Mobilität, unsere Kommunikation ist es ja heute schon, aber auch Industrieprozesse und so weiter, alle ganz anders zu betreiben, als wir das heute tun. Und das muss langfristig auf eine solche Anlage oder solche Anlagen muss es zurückgehen, weil wir tatsächlich auch bei den Erneuerbaren natürlich Begrenzungen haben. Und das Fatale ist nun für die Kernfusion, dass sie, wenn sie da sein wird, wird es zu spät sein, Stichwort Klimawandel. Da wird sie bestimmt erst einen Anteil liefern können, wenn wir jetzt die richtigen Richtungsentscheidungen treffen, in Richtung eben Klimaschutz, dann könnte bis Ende des Jahrhunderts die Kernfusion sozusagen dabei sein und könnte das helfen. Also da kommt es jetzt wirklich darauf an, das eine zu tun, ohne das andere zu lassen.
Nun ist ja immer die Frage, Nebenwirkung einer neuen Technologie. Ist es bei der Kernfusion so, dass wir eine Nebenwirkung haben, die überschaubar ist und die wir auch beherrschen? Oder ist es ähnlich wie bei der Atomkraft, wo wir sagen, eigentlich funktioniert das prima, aber wir haben da schlicht das Problem, was machen wir mit dem Atommüll?
Also hier bei der Kernfusion fällt Abfall in kaum, also im Vergleich zu den Spallationsreaktoren, also den Kernkraftwerken, die wir heute benutzen, fällt hier kaum radioaktives Material an. Also das kann man fast in Anführungsstrichen vernachlässigen, sollte es natürlich nicht tun. Aber das ist nicht das größte Problem. Zurzeit ist das größte Problem immer noch, dass dieser im Prinzip physikalisch mögliche Prozess technologisch noch nicht so beherrscht wird, wie wir es bräuchten, um es in technologische Anlagen reinzusetzen. Das sind die Schritte. Das heißt, hier haben wir auch mit einer Transformation zu tun, nämlich aus der Forschung in die technische Welt hineinzukommen. Das sind die nächsten Dekaden, die der Fusionsforschung bevorstehen. Und das kann gelingen. Wir wissen, es ist physikalisch möglich, es kann gelingen. Und damit wäre natürlich sozusagen die Perspektive für eine globale Energiepolitik würde tatsächlich auf die Fusion zulaufen.
Herr Lesch, Naturwissenschaften funktioniert nach dem Try-and-Error-Prinzip. Also nach dem Prinzip, ich probiere etwas aus und entweder funktioniert oder funktioniert nicht und ich lerne daraus, ich experimentiere.
Der Try and Error hört sich so an, so ich probiere mal irgendwas aus, sondern es gibt natürlich Theorien oder es gibt Hypothesen und diese Hypothesen machen eine Vorhersage und wenn diese Vorhersage durch ein Experiment bestätigt wird, dann folge ich dieser Hypothese. Das heißt, es geht immer darum, Prognosen zu bestätigen, um herauszufinden, ist da was dran oder ist da nichts dran. Das Interessante ist, dass Prognosen teilweise sich eben immer noch verstärken oder dass Theorien sich dadurch verstärken, sie werden einmal bestätigt, nochmal bestätigt und dann werden sie immer fester und fester zum Bestandteil von Physik. Aber das Entscheidende ist, dass eben bei dieser empirischen Forschung es nicht darum geht, da stellt jemand eine These auf, jemand kommt mit einer Antithese und dann gibt es vielleicht eine Synthese, so à la Hegel, sondern es geht auch nicht um Meinungen oder Interpretationen, sondern es geht darum, wir haben eine Vorstellung davon, wie wir eine Messung machen können, eine Messung und eine Beobachtung. Und wenn diese Messung und Beobachtung die Vorstellung bestätigt, dann gehen wir weiter. Das ist eine ganz andere Art von Fortführung von Erkenntnis.
Da ist eine These, eine Antithese, eine Synthese. Das ist quasi ein Diskurs, ein im Zweifel auch Diskurs in der Gesellschaft. Ja. Und die versteht oft nicht, wie funktioniert denn eigentlich Wissenschaft. Und deswegen müssen wir da noch mal drüber sprechen.
Ja.
Herr Lesch, in Ihrem Buch Denkt mit, haben Sie mal dargestellt, wie Wissenschaft eigentlich arbeitet, wie die funktioniert. Das ist den meisten Leuten nicht klar. Und deswegen gibt es auch jetzt gerade in der aktuellen Situation viele Missverständnisse. Mhm. Ja. Ich sage jetzt bewusst Missverständnisse, weil viele kennen die Arbeitsweise nicht. Manche ignorieren sie. Manchmal wird es auch gerne ideologisch benutzt. So im Sinne von jeder Wissenschaftler sagt was anderes. Kein Wunder, ihr habt keine Ahnung. Sie haben beschrieben, wie Wissenschaft funktioniert. Was ist der Kern? Ist das das Irren und Schauen, wie ist es wirklich?
Also der Kern ist eigentlich der Zweifel. Und zwar nicht der Seelenzustand des Verzweifeltseins, sondern ich glaube das noch nicht. Ich glaube, da ist noch mehr dahinter. Das Hinterfragen spielt eine wichtige Rolle. Aber dann vor allen Dingen nicht nur zu spekulieren, sondern zugleich die Möglichkeit anzugeben, wie kann ich das testen? Kann ich das irgendwie herausfinden mit Hilfe einer Beobachtung und einer Messung? Also quantitativ, ich muss immer was berechnen können, ich muss was messen können, was zählen können. Das ist in der empirischen Forschung das A und das O. Das heißt, nicht die Behauptung steht da im Mittelpunkt, sondern eine begründete Behauptung, die dann noch getestet wird. Der Test ist sozusagen die Guillotine. Jede Theorie muss ihren Kopf in diese Guillotine legen. Und wenn die Bestätigung nicht stattfindet, dann ist die Theorie tot. Das ist der ganz harte Verlauf. In Wirklichkeit ist es natürlich so, dass Hypothesen modifiziert werden. Nehmen wir zum Beispiel mal die These, Viren sind molekulare Maschinen. Molekulare Maschinen, die sich ständig verändern und die eben auch dann ständig neue Eigenschaften haben, ist in der Virologie, in der Medizin längst der Stand der Dinge. Aber es gibt Menschen in der Öffentlichkeit, die bestreiten das. Die bestreiten sogar die Existenz von Viren und sagen, das sind alles nur Erfindungen. Aber wir haben natürlich eine ganze Menge an Hinweisen aus den Beobachtungen und Experimenten in den Lebenswissenschaften, die exakt das bestätigen, was die Theorie von den Viren als molekulare Maschinen eben vorhergesagt haben. Das heißt, ich kann natürlich eine Behauptung haben, es gibt diesen wunderbaren Satz, ich weiß gar nicht von wem, jeder hat das Recht auf eine eigene Meinung, aber nicht auf eigene Fakten. Und wenn wir von den Tatsachen sprechen, da ist eben eine Meinung dazu zu haben, schlecht, ich kann mich darüber ärgern, dass die Sonne im Osten aufgeht und im Westen unter, nicht umgekehrt.
Jetzt kann man ja verstehen, dass vor allen Dingen auch in der Bevölkerung viele die Arbeit, die Struktur der Wissenschaft nicht verstehen. Das wären diejenigen, denen man eigentlich, wie Sie es in dem Buch versucht haben, erklären sollte, wie Wissenschaft funktioniert. Es gibt aber zunehmend Menschen, die das einfach ignorieren. Was machen wir denn da?
Man kann eigentlich nichts anderes tun, als immer wieder anzulaufen und auf neue Art und Weise versuchen, über Wissenschaft was zu erzählen. Also ich glaube, das ist ja ganz wichtig, dass Wissenschaft nicht daherkommt, praktisch so von oben herab, sondern versucht tatsächlich, Türen und Fenster aufzumachen, um den Menschen vor allen Dingen klarzumachen, die Welt, in der du lebst, die ganzen Technologien um dich herum, das ist bereits das Ergebnis wissenschaftlicher Forschung. Du würdest gar nicht kommunizieren können, du würdest dich gar nicht bewegen können technisch, weder mit dem Auto noch mit dem Zug noch mit dem Flugzeug, wenn wir diese ganze Wissenschaft nicht betrieben hätten. Und sieh dir das doch mal an, dass Technik eine Fortführung von wissenschaftlicher Forschung ist. Und ich glaube, das könnte vielleicht ein Weg sein, um Leuten nochmal klarzumachen, aha, ich kann das gar nicht ignorieren. Schlimmer ist es natürlich, wenn es ideologisch wird, dann ist es fast unmöglich, da reinzugehen.
Aber bleiben wir noch mal bei denen, die das ignorieren oder die im Zweifelsfall sich auch so ein bisschen von der Kakophonie beeinflussen lassen, die wir ja inzwischen vor allen Dingen auch durch die sozialen Medien haben. Das heißt, da ist ein Wissenschaftler, der sagt etwas, im Gegensatz zu der großen Mehrzahl anderer Wissenschaftler. Ich finde diese These aber so interessant, dass ich die nehme und sage, die anderen haben ja Unrecht. Merkwürdig, weil wir beide würden kaum den Blinddarm operieren lassen und dem Operateur, dem Chirurgen sagen wollen, wie der das machen soll.
Genau, genau.
Auch nicht dem Bäcker, wie er den Wagen reparieren soll. Ja. Aber wie kommt es dazu, dass wir diese Kakophonie nicht unterbrechen können?
Tja, also das scheint mir so zu sein, dass es eben ein Medium gibt, das sehr, sehr viele von diesen Nachrichten, die mir gut gefallen, mir sehr nahe bringen kann. Also das heißt, da werden auf einmal Thesen, werden Behauptungen aufgestellt, die im Prinzip so ein bisschen genauso sind, wie manche dieser Ignorierenden das tatsächlich gedacht haben, und dann fühlen die sich bestätigt. Heutzutage haben wir ja im Internet eine Dauer-Stammtisch-Situation, die man früher wirklich nur in der Kneipe hatte. Da haben sich Leute zusammengesetzt und haben irgendwelche teilweise abstrusen Dinge abgesondert. Aber das ist dann in der Runde geblieben und dann sind die wieder auseinandergegangen, da war es gut. Heute haben wir mit dem Internet praktisch eine Riesenkneipe, wo alle möglichen Dinge gehört und gelesen werden können und wo sich Leute bestätigt fühlen können. Ich fand den Satz interessant, den mir ein spanischer Kollege gesagt hat, in einer Bar in Madrid wirst du kein Querdenker. Querdenker wirst du, wenn du alleine vor deinem Bildschirm sitzt und dich praktisch selbst radikalisierst, indem du praktisch nur noch merkwürdige Informationsquellen hast. Aber in der Bahn Madrid, da wird man dir sagen, was du da erzählst, ist doch völliger Blödsinn.
Aber wir haben ja ein ganz besonderes Problem in dieser Pandemie zwischen Politik und Wissenschaft.
Ja.
Viele Wissenschaftler wissen nicht, wie sie kommunizieren mit der Gesellschaft, aber auch nicht mit der Politik und machen da auch viele Fehler. Mhm. Das muss sie persönlich ja auch enorm ärgern,
ja,
weil eine Voraussage im Sinne von, wir haben einen Impfstoff und wenn ihr zweimal geimpft seid, dann seid ihr quasi raus, dann ist alles wieder gut. Die haben sich nicht bestätigt.
Ja.
Warum hat man einen solchen Fehler gemacht?
Naja, wir sind natürlich in einer Situation, die ja, auf die niemand vorbereitet war. Es wäre zu wünschen, dass als Konsequenz aus dieser Pandemie heraus auch darüber nachgedacht wird, wie steht in Zukunft Wissenschaft, Politik und Gesellschaft gegenüber und wie stehen Gesellschaft und Politik der Wissenschaft gegenüber. Eines kann man sagen, Politik ist wissenschaftlicher geworden, also die Politik braucht wissenschaftliche Beratung, Politikberatung ständig, weil die Vorgänge werden nicht nur komplizierter, sie werden komplexer und da die Parlamentarierinnen und Parlamentarier und auch die Regierenden diese Art von Know-how gar nicht bereitstellen können, brauchen sie auf jeden Fall politische, wissenschaftliche Politikberatung. Andererseits wird aber damit auch die Wissenschaft politischer, weil sie kommt näher an die Politik heran, sie wird auf einmal befragt werden, was haltet ihr davon, sagt doch mal und so weiter. Das heißt, es kommt wirklich darauf an, sich vor allen Dingen die Zeit zu nehmen, wissenschaftliche Erkenntnisse auch mal wirklich zu verstehen und nicht nur so ein bisschen. Das ist auch eine Frage der Zeitkulturen. In den Wissenschaften laufen die Dinge langsamer ab. In der Politik wird häufig sehr, sehr schnell gefragt und auf eine Antwort, die gegeben worden ist, wird so schnell reagiert, dass man sagen muss, wäre vielleicht besser gewesen, der oder diejenige hätte noch mal eine Nacht drüber geschlafen. Das heißt, wir laufen auf etwas zu, das könnte eine große, große Konsequenz aus Corona sein, dass Politik, Wissenschaft und Gesellschaft sich ganz anders gegenseitig wahrnehmen, sich gegenseitig die Türen und Fenster öffnen und damit es möglich machen, dass Gesellschaft sieht, erstens mal, wir bezahlen das, wir bezahlen die Wissenschaft, dann haben wir ein Anrecht darauf zu erfahren, was die machen. Die Wissenschaft erfährt, aha, das sind die Fragen, die an uns gestellt werden. Wir definieren unsere Forschungsprojekte nicht mehr nur alleine aus uns heraus, sondern wir reagieren darauf, was Öffentlichkeit, was Politik für Fragen hat und beschäftigen uns mit nicht nur mit wissenschaftlich interessanten, sondern auch mit gesellschaftlich und politisch relevanten Themen. Und wenn das gelänge, ich glaube, dann würde auch die Akzeptanz in der Bevölkerung größer werden. Dann würde man auf die Frage, wo ist denn die Universität, sagen können, warten Sie, ich führe Sie hin, ich zeige Ihnen, wo unsere Universität ist.
Das wäre der positive Ausgang.
Ja.
Wir haben aber den Vorwurf, der manifest ist in vielen Bereichen der Öffentlichkeit, dass sich die Wissenschaftler ja im Grunde instrumentalisieren lassen von der Politik.
Also das kann ich überhaupt nicht sehen. Dafür gibt es einfach viel zu viele verschiedene Beratungsinstitutionen, die Politik beraten, die Politik informieren. Und es ist meistens hingegen so, dass es, gerade ein typisches Beispiel ist jetzt die Entscheidung der EU-Kommission für die Taxonomie. Da gibt es einen Beratungsstab. Und offenbar ist fast nichts, was dieser Beratungsstab der EU-Kommission vorgeschlagen hat, in dem Vorschlag, der im Silvester veröffentlicht worden ist, tatsächlich drin. Die Leute sind außer sich. Sie toben förmlich. Da gibt es so Sätze wie, hier werden Vergleiche angestellt, wenn man Gas und Kernkraft nachhaltig macht. Also könnte man auch sagen, Pommes frites ist der neue Salat. Das ist völliger Blödsinn. Oder die Rüstungsindustrie wird sagen, wir sind auch nachhaltig, denn Sicherheit ist die Bedingung für Nachhaltigkeit überhaupt. Es gibt tatsächlich auch schon Anträge. Also was man eher sieht, ist, dass wissenschaftliche Beratungsinstitutionen gegründet werden und dass da richtig viel Arbeit gemacht wird. Es werden tolle Gutachten gemacht, wenn ich an den Wissenschaftlichen Beirat für globale Umweltveränderungen zum Beispiel denke, ein großartiger, oder den Sachverständigenrat für Umweltfragen und so weiter. Und es wird aber von der Politik nicht wahrgenommen. Warum wird es nicht wahrgenommen? Weil offenbar die Zeit auch in den politischen Vorgängen gar nicht mehr da ist, um sich einer wissenschaftlichen Erklärung und einer wissenschaftlichen Empfehlung mal so zuzuwenden, dass man wirklich mal versteht, aha, das ist das, was Sie meinen, das müssten wir tun. Und ich würde sagen, ein ganz wichtiges Problem unserer Zeit ist, dass zu wenig Zeit da ist. Wenn wir schon unsere Welt immer komplexer machen, dann können wir nicht so tun, als könnten wir sie behandeln wie eine Spielzeugeisenbahn. Das ist eben nicht so. Und da ist sozusagen, wie soll ich es nennen, der Kollateralschaden in der Gesellschaft ist dann Unverständnis bis hin zu heftiger Aggression, Ablehnung und sogar Hass.
Was sind die beiden Konsequenzen wenn wir aus der Pandemie in die Endemie kommen und damit eine Art von Normalzustand wieder erleben können, was sind die Konsequenzen aus Ihrer Sicht als Wissenschaftler für die Wissenschaft, für den Diskurs mit der Wissenschaft, auch für das Ansehen der Wissenschaft in der Gesellschaft?
Also ich glaube, gerade was diese ganz besonders abstrakten Themen betrifft und eben auch wenn wir so Viren als molekulare Maschinen darstellen, wenn es um mRNA zum Beispiel geht, alles Begriffe, die wir in den letzten 2 Jahren ja gelernt haben, dann merken wir, dass wir einen enormen Elementarisierungsbedarf haben. Das heißt also, der Weg hin, dass wissenschaftliche Ergebnisse so für die Öffentlichkeit aufbereitet werden müssen, dass sie verständlich werden, dass sie wirklich verstanden werden und damit auch klar wird, was ist die Leistungsfähigkeit von empirischer Forschung, also von den Naturwissenschaften, der Medizin, den Technologiewissenschaften, aber auch, was sind ihre Grenzen und vor allen Dingen, was sind die Visionen, die wir alle davon haben, wie soll unser Land, unsere Gesellschaft, unser Kontinent aussehen, der ja von Wissenschaft und Technologie geprägt ist, wie soll er aussehen, damit eben diese Neuentwicklungen unser Leben nicht schlechter machen, sondern besser. Das bedeutet im Grunde, muss ich es wirklich sagen, wir müssen uns viel mehr Zeit nehmen dafür, das wirklich zu verstehen, was wir da treiben und uns nicht von diesem ökonomischen Imperativ immer weiter antreiben zu lassen. Manchmal ist es besser, einfach mal innezuhalten und mal zu überlegen, sind wir da, wo wir hinwollen? Da ist die geisteswissenschaftliche Perspektive nämlich ganz wichtig. Das Zurückblicken und zu sagen, haben wir das erreicht, was wir erreichen wollten? Und Korrekturfähigkeit, ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Fehler nicht als einen Fehler zu sehen und dann treten die Leute zurück oder verschwinden, sondern hey, den Fehler haben wir gemacht, den machen wir nicht nochmal. Das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Sachen.
Herr Radnesch, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
War mir ein Vergnügen. Dankeschön. Vielen Dank.